SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend. Sie hören SWR 2 Tandem. Ich bin Viktoria Merkulova und ich wette, Sie haben heute mindestens ein Foto gemacht oder vielleicht auch bekommen. Es kann alles Mögliche sein. Ein Selfie, ein Foto von der Lasagne aus der Kantine, irgendein schönes Herbstfoto. Heute sind wir ja alle irgendwie Fotografinnen und Fotografen. Aber mit Kameras und Objektiven kennen sich tatsächlich die wenigsten aus. Anders Uschold aber. Er testet Objektive und berät seit Jahren große Kamerahersteller. Guten Abend, Herr Uschold.
Ja, guten Abend.
Was haben Sie denn zuletzt mit dem Smartphone fotografiert?
Jetzt haben Sie mich eiskalt erwischt.
Oh, haben Sie kein Smartphone?
Doch, ich habe ein Smartphone. Das verwende ich allerdings nur im Notfall. Und ich glaube, das Letzte, was ich fotografiert habe, ist, wir haben ein Häuschen in Frankreich, das ist medienfrei und internetfrei und da haben wir eine Katze, die wir füttern mit Jungen und die habe ich fotografiert. Ich glaube, aber das ist jetzt schon 6 Wochen her.
Sie sind also jetzt nicht der Smartphone-Fotografierer?
Ja, überhaupt nicht.
Aber ich muss ja schon sagen, die Kameras, die bei uns da installiert sind, die Objektive auch in unseren Smartphones, haben mittlerweile so eine Top-Qualität, dass ich manchmal mich frage, warum brauchen wir eigentlich noch Profi-Spiegelreflexkameras?
Naja, also für das, was sie können, sind sie sehr gut. Aber man muss sich natürlich schon überlegen, das braucht Platz. Also es gibt so einen aus meiner Jugend, also ich bin jetzt 53, da gab es einen alten Spruch, was ist besser als Hubraum? Noch mehr Hubraum, das darf ich heute gar nicht sagen, weil geht ja nicht. Aber da ist schon was dahinter. Und das ist bei Kameras auch schon von jeher eine Regel gewesen. Wenn Sie hinten viel Ressourcen haben, also einen großen Sensor oder auch einen großen Film damals, Kleinbildfotografie, Mittelformat, Großformat, je größer, desto mehr Informationen können Sie aufzeichnen und desto mehr können Sie aus der realen Welt rausholen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass ein Handy ja an sich dafür gedacht ist, dass es möglichst klein und möglichst kompakt ist, dann widerspricht es tatsächlich dem, dass nur Ressourcen Qualität liefern können oder nur Ressourcen Reserven bieten können.
Also praktisch gesehen, wir können jetzt diese Bilder nicht riesengroß auf eine Leinwand drucken, sondern die sind eigentlich nur da, um auf den Handys zu sein, dass wir diese Fotos auf unserem Bildschirm sehen.
Ja und nein, wenn Sie sehr gute Lichtverhältnisse draußen haben. Also ich meine, nehmen wir einen Bergwanderer, der unterwegs ist, hat super Licht. Der hat natürlich an sich ideale Voraussetzungen. Also er hat gute Lichtverhältnisse, er muss sich nicht bewegen. Die Berge, die Natur, alles bleibt stehen. Also er hat keine Dynamik drin. Das heißt, das ist das Traumhafte an sich für eine Kamera. Da muss die Kamera nicht in die Trickkiste greifen. Aber auch mit Ihrem Handy, wenn Sie mal an die letzte Party denken oder wenn Sie mal einen schönen Sonnenuntergang machen wollen oder wenn Sie eine Aufnahme machen nachts in der Stadt, wo sich auch was bewegt, dann werden Sie auf einmal feststellen, dann ist es relativ schnell vorbei mit den Fotos, die man auf Brustgröße macht.
Sie hören SWR 2 Tandem. Anders Uschold ist bei mir zu Gast. Er testet Kameraobjektive. Herr Uschold, wie viel Geld brauche ich eigentlich für ein Kameraequipment, um wirklich gute Fotos zu machen, auch als Amateur? Fangen wir erstmal klein an.
Oh, das ist so eine pauschale Frage. Wobei ich muss sagen, das ist die Frage, die mir immer als erstes gestellt wird und ich bin dann jedes Mal so ratlos. Also ich persönlich würde bei Kamera und Objektiv mit 500 Euro anfangen und nach oben hin so viel, wie Ihr Konto zulässt und wie Ihr Rücken tragen kann.
500 Euro für ein Kameragehäuse und ein Objektiv?
Ja.
Das reicht schon für welche Fotos?
Für welche, die Ihnen hoffentlich gefallen, denn darum geht's ja. Weil die Frage, was ein gutes Foto ist, das ist so breit. Das gute Foto ist das Foto, das Ihnen persönlich gefällt, das Ihre Motive erfassen kann und mit dem Sie einfach zufrieden sind. Sie können, ich kann Ihnen eine Kamera hinstellen für 20.000 Euro, also mit der besten Abbildungsleistung vom Sensor, mit Objektiven, da wo jeder davon träumt. Und Sie machen keine guten Fotos damit, weil sie so schwer ist, dass Sie sie nicht mitnehmen. Oder weil Sie nicht in der Lage sind, sie zu bedienen. Und ich kann Ihnen eine kleine und leichte Kamera geben, die Sie dann mitnehmen, sich vorher damit auseinandersetzen und dann wunderschöne Fotos machen. Was ich Ihnen nicht geben kann, ist ein Versprechen, dass ich Ihnen was hinstelle und da werden garantiert gute Fotos draus. Denn wenn Sie sich vorher nicht damit beschäftigen, können Sie es daheim lassen.
Das bedeutet, für den einen sind gute Fotos die, die eine gute Auflösung haben, für die anderen, die wahrscheinlich eine schöne, besondere Farbigkeit hergeben und für ganz andere Tiefenschärfe zum Beispiel.
Ja, das sind jetzt alles schon sehr technische Aspekte, die Sie ansprechen. Also Sie haben jetzt zum Beispiel vorher sich erkundigt oder Sie haben gelernt, was in der Fotografie technisch wichtig ist. Das ist, ich sage es mal wie mit einem Auto. Ich kann Ihnen ein Auto, Sie können sich ein Auto kaufen und dann stellen Sie es auf eine Vollautomatik oder demnächst auch auf autonomes Fahren und dann kann Ihnen das gefallen oder kann Ihnen nicht gefallen. Ansonsten müssen Sie sich vorher überlegen, ob Sie eher der sportliche Typ sind oder eher der für die Familieneinkäufe oder ob Ihnen ein Cabrio wichtig ist oder ein Wohnmobil. Und genauso ist es bei der Kamera. Sie sollten sich vorher damit beschäftigen, was Sie gerne fotografieren und was dazu passen könnte. Und Sie sollten die Kamera nicht auf einen Vollautomatikmodus stellen, der Ihnen alles abnimmt. Denn die Gefahr, dass die Kamera andere Präferenzen hat als Sie, die ist halt doch sehr hoch.
Und Sie testen ja Objektive von digitalen Kameras. Wie sieht denn dieser Job genau aus? Was oder wer sind Ihre Kunden?
Also es gibt hauptsächlich zwei Kundengruppen. Die eine Kundengruppe sind Fachmagazine, Redaktionen. Der Pressemarkt, also der Redaktionsmarkt ist ja seit Jahren sehr am Schrumpfen. Und in der besten Zeit, das war 2006 bis 2012, habe ich 26 Redaktionen in 16 Ländern bedient. Das ist allerdings mittlerweile schon sehr überschaubar, was einfach dem Rückgang der Fotografie von der Marktbedeutung her geschuldet ist. Und dann gibt es die Kamerahersteller. Die Kamerahersteller, die interessiert natürlich, wie die Leute, die Kameras testen, zu diesen Ergebnissen kommen. Denn da gibt es zwei Möglichkeiten. Der Hersteller kann sagen, ich optimiere meine Kameras so, dass sie in den Tests möglichst gut rauskommen, dann kann ich sie besser verkaufen. Oder der Hersteller geht einen Schritt weiter. Das sind an sich die lieberen Kunden, die sagen, da hat sich jemand mit der Technik beschäftigt. Wir fragen ihn mal nach der Meinung. Vielleicht kriegen wir unsere Produkte von Grund auf besser hin.
Und was genau machen Sie?
Also erstmal, ich teste Kameras und Objektive und andere bildverarbeitende Geräte. Also jetzt nicht nur reiner Kameratest. Ich habe damals, ich glaube 1998, als die digitalen Kameras hochkamen, da sind wir zwei Leute gewesen, also ein Kollege von mir, der war im Kölner Raum und ich. Und wir haben beide, also jeder hat für eine der beiden damals großen Fotozeitschriften gearbeitet. Und dann hieß es, wir brauchen jetzt unbedingt einen Test für digitale Kameras. Also die müssen jetzt entwickelt werden. Und von meiner Ausbildung her kann ich solche Testverfahren entwickeln. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe ein Testverfahren für digitale Kameras entwickelt. Das ist gut angekommen. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch immer weiterentwickelt. Und letztendlich, ich krieg Kameras, ich krieg Testgeräte, Objektive. Da wird geplant, welche Modelle, wann sollen sie veröffentlicht werden. In der Regel kriege ich sie direkt, nachdem sie auf den Markt gekommen sind oder kurz davor. Dann messe ich die in meinem Keller, in meinem Labor messe ich die durch. Ich mache keine Praxisaufnahmen. Also die Praxis, das machen in der Regel die Redakteure oder machen die Anwender. Und die Messergebnisse, die bereite ich dann auf, berechne entsprechende Leistungswerte. Dann gebe ich meine Noten, die nach meiner Erfahrung und Einschätzung begründet sind. Und dann bei der Zeitschrift gibt es dann hinten eine Prozentzahl oder ein Sternesiegel oder eine Note und die Praxiserfahrung vom Redakteur.
Das heißt, Sie gehen in Ihr Testlabor, das im Keller liegt, wie Sie gerade gesagt haben, und schauen, was so ein Objektiv kann, also so ganz praktisch gesehen.
Ja, ich habe verschiedene Testtafeln. Da sind dann zum Beispiel Siemens-Sterne drauf für die Auflösung. Das sind so Strukturen, schwarz-weiße, das sieht eigentlich aus wie ein Stern mit Strahlen von innen nach außen. In der Mitte sind es ganz fein, am Rand sind es ganz grob. Und da kann man dann sehen, in welcher Ausrichtung, welche Auflösung erreicht wird. Das ist wichtig. Dann kann ich feststellen, ob ein Objektiv verzeichnet. Das heißt, ob rechtwinklige Objekte dann kissen- oder tonnenförmig sich verziehen. Ich kann Farbfehler feststellen. Ich kann feststellen, ob ich Bildstörungen in kleinen Strukturen kriege. Und was ganz wichtig ist, ist zum Beispiel, wie ist das Rauschen von Bildern? Wie ist die Differenzierung von feinen Tönen? Und wie gut kann eine Kamera sehr kontrastreiche Motive erfassen? Das heißt, wenn Sie jetzt in den Bergen sind und Sie haben auf der einen Seite Schnee und auf der anderen Seite schwarze Steine oder Bäume im Schatten, ist denn da überall noch Information drin? Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und das halt unter unterschiedlichsten Bedingungen.
Ich bin ehrlich gesagt einem Objektivtester noch nie begegnet und frage mich gerade, wie selten dieser Job überhaupt ist.
Nun, der ist ja selten. Ja? Also die große Testverfahren, also Entwickler, ich bin ja jetzt nicht nur Objektivtester, ich bin ja Entwickler von Prüf- und Testverfahren. Also es gibt meiner Meinung nach 3, maximal 4 weltweit große Verfahren. Es gibt natürlich diverse kleine. Also ich hoffe, dass ich da jetzt niemanden auf die Füße steige, wobei es sich wahrscheinlich nicht vermeiden lässt. Es gibt natürlich dann noch relativ viele Anwender. Ich habe das Testverfahren, das ich habe, ein paar Mal verkauft, wobei der Handel mit Testverfahren und das Einrichten von Laboren bei mir eine ziemliche Nebensache ist. Ich biete eigentlich meine Expertise an, also meine persönliche, dass ich die Tests auch durchführe. Ich sage immer, der Koch, der selber am Topf ist, der weiß, wie das Essen nachher schmeckt. Nicht nur, wie es schmecken soll, sondern auch, wie es schmeckt. Und es gibt aber natürlich auch Hersteller, die bieten Testverfahren an, die hauptsächlich für die Vermarktung gedacht sind. Aber letztendlich von denen, die testen und wissen, wie die Verfahren entwickelt worden sind, das können sie an einer Hand abzählen, weltweit.
Das heißt, ohne sie hätten wir eigentlich keine guten Kameras und keine guten Objektive.
Naja gut, jeder Mensch ist letztlich. Also wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte es vermutlich jemand anders gemacht. Aber ich habe halt Glück gehabt, ich war im richtigen Zeitpunkt da. Hängt auch ein bisschen mit meinem Geburtsjahrgang ab. Ich bin Jahrgang 67. Ich habe den Vorteil gehabt, dass ich an der Uni die letzten 2 Jahre wissenschaftliche Fotografie, analoge Fotografie noch mitbekommen habe. Und dann ging das Ganze in die digitale Fotografie über, digitale Bildverarbeitung, Bildanalyse. Da habe ich dann im Studium vertieft. Ich bin Informatiker. Ich habe dann noch 10 Jahre einen kleinen Lehrauftrag an der TU München gehabt für digitale Bildverarbeitung. Und als dann der Bologna-Prozess Bachelor-Master durchgeschlagen hat mit den ganzen Restriktionen, die nicht mehr so mit meinem damaligen Lernverständnis übereingestimmt haben, habe ich dann gesagt, jetzt höre ich auch mit der Lehrtätigkeit an der Uni auf. Und macht es seit Mitte der 90er Jahre auch selbstständig, immer nebenbei.
Herr Uschol, Sie sind ja nicht nur Objektivtester, Sie erkennen auch, wenn Bilder lügen, so mal vereinfacht gesagt. Sie sind Gutachter für Bild- und Videoforensik, vermutlich der einzige in Deutschland. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass alles, was wir im Netz oder in Zeitschriften oder wo auch immer sehen, gefälscht ist. Wie meinten Sie das? Wie alles?
Ja. Also bevor jetzt da draußen ganz viele Leute empört mit dem Finger heben und sagen, ich bin aber auch Gutachter für Bild- und Videoforensik, ich bin der einzige öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für diesen Bereich, auch für Kamera- und Videotechnik. Das mit der Fälschung ist so, wir leben in die digitale Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit der Unverbindlichkeit. Und die Unverbindlichkeit hängt damit zusammen, dass wir auf der einen Seite alles bearbeiten können, wir haben alle Freiheiten, wir können, es kostet ja heutzutage nichts mehr, ein Bild zu verändern, deswegen machen wir es auch. Wir haben Software, die kostet heute nichts mehr. Wenn ich an meinen ersten Computer denke, der hat mich ein Vermögen gekostet und konnte nichts im Vergleich zu heute. Und die Technik und das Wissen und die Funktionen und die Einfachheit sind omnipräsent. Also erstmal, Fälschung von Bildern ist ganz einfach. Wenn ich einen Promi sehe und rechts von ihm ist seine Ehefrau und links von ihm ist der Bekannte und ich schwenke nur mit der Kamera nach links, dass die Ehefrau nicht mit auf dem Bild ist, dann habe ich damit eigentlich schon gefälscht, wenn ich das Bild dann so verwende und sage, aha, er wurde ertappt, er geht fremd, weil ich einfach die Frau auf der anderen Seite nicht abgebildet habe. Allein schminken oder verändern ist streng genommen eine Fälschung, aber die Frage ist es denn gravierend? Nur diese Grenze, ab wann eine Fälschung eigentlich unlauter wird oder ab wann eine Fälschung etwas massiv vortäuscht, was eigentlich nicht da ist, die ist total vage und auch die Werte sind da sehr unterschiedlich. Und das Interessante ist, dass wir eigentlich alles fälschen können, dass wir es auch relativ leicht fälschen können, im Gegensatz zu früher, als Grafiker in Fotolaboren da einen unglaublichen Aufwand betreiben mussten. Aber dass wir auch davon ausgehen, dass eigentlich alles gefälscht ist. Ich meine, keine Person sieht auf der Straße so aus wie auf dem Titelfoto von der Vogue oder von woanders und so. Und das wissen wir selber. Und ich meine, wenn wir ins Bildstudio, ins Fernsehstudio gehen, wenn ich mir überlege, wie viel Schminke ich da bekomme, das ist ja auch beeindruckend. Aber leider wird tatsächlich diese Fälschung kaum thematisiert. Also Aufträge, wo es darum geht, ist dieses Bild jetzt gefälscht oder manipuliert, die bekomme ich kaum.
Aber wenn Sie wissen, dass jetzt gerade alles fake ist, wem trauen Sie dann noch?
Ich traue der Person, der ich in die Augen gucken kann und deren Stimme ich höre.
Sie sind ja Gutachter für Bild- und Videoforensik. Was machen Sie da zum Beispiel? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Also da gibt es ganz banale Geschichten. Das ist, wenn Videoüberwachungsanlagen in Nachbarschaft eingerichtet werden, ob denn da die Schutzrechte von den Personen berücksichtigt werden. Oder ganz klassisch ist, Ihre Kamera funktioniert nicht mehr. Sie geben es zum Händler, der schickt sie in die Werkstatt. Die Werkstatt sagt, die haben sie ins Wasser fallen lassen. Sie sagen aber, habe ich aber nie ins Wasser fallen lassen, dann muss ich entscheiden, ist es tatsächlich so oder so gewesen. Dann, was relativ viel ist, sind Urheberrechtsfragen. Wenn einer auf einem eBay-Shop sein Produktfoto nicht selber machen möchte, sondern sich von jemand anderem das kopiert, der andere ihn dann auf Urheberrecht verklagt und dann heißt es, ja, habe ich das Foto jetzt selber gemacht oder nicht? Das gibt es. Was sehr spannend ist, jetzt kommen wir in den Bereich eben der Forensik, ist dann natürlich Auswertung von Tatvideos, von Videoüberwachung, wenn es darum geht, ist das, was ich da in der Hand sehe, ein glänzendes Smartphone oder ist es tatsächlich ein langes Messer? Oder ist erkennbar, dass die Person auf die andere Person eingeschlagen hat oder nicht und solche Sachen? Mhm. Und da muss man dann auch schon mit Bildverbesserung reingehen. Da muss man auch wissen, welche Bildfehler, welches Objektiv und welche Kamera denn erzeugen. Denn und so gibt es das Testen der Objektive, das geht dann wieder Hand in Hand mit dem Auswerten der Bilder. Wenn man weiß, welche Fehler ein System macht, dann weiß man auch, ob ein Effekt, den man sieht, ob er natürlich oder widersprüchlich ist.
Was könnte denn so ein Fehler sein?
So ein klassischer Fehler kann sein, wenn sich eine Person schnell bewegt, ich im Video eine Halbbildkodierung habe, dass dann der Arm nicht mehr erkennbar ist, sondern nur noch, das nennt man so einen Interlace-Effekt, wenn dann auf einmal nur noch so ein Kammmuster entsteht. Das Kammmuster sorgt dafür, dass ich die Hand oder den Arm, der sich bewegt, nicht mehr erkenne. Aber, also kann man jetzt sagen, ich erkenne ihn nicht mehr, also habe ich die Tat so nicht erkannt. Aber nachdem so ein Kammmuster nur entsteht, wenn an dieser Stelle eine schnelle Bewegung zwischen Teilbildern auftritt, habe ich wieder den Nachweis, dass da eine Bewegung stattgefunden haben muss, auch wenn ich den Arm gar nicht sehe. Sonst wäre das Kammmuster nicht aufgetreten. Also der Fehler verschleiert den Inhalt, aber kodiert ihn trotzdem gleich und macht ihn damit wieder zugänglich.
Wie lange sitzen Sie denn an so einer Fälschung, also dass Sie die Fälschung erkennen?
Das können Sekunden sein, wenn ich mir Metadaten anschaue. Und das können Wochen sein, wenn ich ganze Videosequenzen auswerte und aufbereite. Also das kann man nicht pauschal sagen.
Verstehe. Ist denn, also wir sprechen ja hier von der digitalen Fotografie, die man ja anscheinend sehr schnell faken kann. Ist denn analoge Fotografie schwieriger zu faken?
Also bezüglich des Beispiels von dem Promi mit seiner Frau und der gemeinsamen Freundin, nein. In Bezug auf die Bilder selber, ja, deutlich.
Also wenn ich eine analoge Kamera nehme und jetzt, sagen wir mal, mit Filmen arbeite.
Ja, aber natürlich, ist viel mehr Aufwand. Erst einmal ist es so, zwischen dem Fotografieren und dem Ergebnis liegen ja schon mal 2-3 Tage Unterschied, weil Sie müssen den Film ja in ein Labor bringen. Da müssen dann Abzüge gemacht werden, die bekommen Sie dann. Und dann können Sie sich erstmal überlegen, ob die Ergebnisse mit dem übereinstimmen. Wenn Sie dann versuchen, analog zu fälschen, also das ist das, was die Grafikabteilungen 50 Jahre lang gemacht haben, vor dem Millennium. Das ist pures, erfahrenes Handwerk. Da brauchen Sie ein Fotolabor, da brauchen Sie Handwerk. Also früher hat man Filme mit Skalpellen auseinandergeschnitten und wieder zusammengesetzt und so. Ich meine, das kann sich heute keiner vorstellen. Ich meine, heute schneiden wir es auch aus, aber halt digital am Bildschirm. Und wenn wir uns verschnitten haben, dann drücken wir heute auf Ctrl-Z. Und früher, da war das Original halt dann verloren.
Was macht Ihnen mehr Spaß?
Analog.
Ja?
Ja, unbedingt. Das hängt damit zusammen, ich nehme immer so gern so ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind Malerin. Sie wünschen sich jetzt von mir zum Geburtstag eine Staffelei und Farben. Dann schenke ich Ihnen eine Staffelei, ich schenke Ihnen ganz tolle Farben, ein ganz tolles Mischbrett und daneben stelle ich Ihnen auch gleich einen Mülleimer hin. In den können Sie jeden angefangenen Versuch Ihrer Bilder, wenn er Ihnen nicht gefällt, zusammenknüllen und sofort wegschmeißen. Was für ein Wertgefühl für Ihre Arbeit soll Ihnen das vermitteln? Und das ist Unverbindlichkeit. Das ist diese Löschtaste, die wir an der digitalen Kamera haben. Wir machen ein Foto, denken eigentlich vorher nicht drüber nach, schauen es uns an. Wenn das, was wir probiert haben, unseren Erwartungen entspricht, wunderbar, dann wird es gespeichert. Und wenn nicht, dann wird es einfach wieder gelöscht und dann einfach nachgemacht. Und analog geht es halt nicht. Wenn ich mit einer Mittelformat-Kamera fotografiere, kostet mich jedes Foto einen Euro. Und da überlege ich mir sehr wohl, ob ich jetzt mal da 50 Mal drauf drücke und die 49, die mir nicht gefallen, wegschmeiße. Und das ist Verbindlichkeit. Und die ist analog halt da und ist halt digital in meinen Augen so nicht mehr gegeben.
Anders Uschold ist heute mein Gast bei SWR2 Tandem. Er testet Objektive und ist Dozent für Fotografie. Herr Uschold, Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind Fan der analogen Fotografie. Und ich würde gerne nochmal über diesen Hype sprechen. Vor allem junge Leute sind ja gerade so begeistert davon, wenn sie einen Film einlegen, maximal 36 Fotos schießen und eine Woche lang warten, bis die Fotos entwickelt werden. Ich gehöre dazu. Warum sind die denn so gehypt von dieser analogen Kamera?
Also ich finde es sehr schön, dass Sie mir das erzählen. Ich sage mal, wenn Sie die analoge Fotografie anschauen, müssen Sie eigentlich Buddhist werden, weil sie beweist, dass es Reinkarnation gibt. Denn so oft, wie Film und analoge Kameras für tot erklärt wurden und dann auf einmal hat man doch wieder alles kaufen können, auch wenn nicht neu, das ist schon beeindruckend. Ich muss hier einschieben, ich bin schon ein Fan von digitaler Fotografie und das, was Sie mit digitalen Kameras und Objektiven und dieser technischen Entwicklung, die wir die letzten 30 Jahre haben, was Sie da erreichen können mit Mitteln, die uns früher nicht zur Verfügung standen. Das ist großartig und das hat Türen geöffnet, die konnten wir uns einfach sonst, die konnten wir uns früher gar nicht vorstellen. Ja. Das ging nicht. Aber es ist halt auch diese Erleichterung und diese Verfügbarkeit. Und wenn ich mir überlege, so eine Kamera, am Anfang haben wir gesagt, 500 Euro kriegen Sie eine Kamera mit Objektiv. In den 60er Jahren hat eine Minolta SRT mit einem Standardobjektiv 1000 Mark gekostet. Also damals hat ein VW Käfer 4400 Mark gekostet. Also diese Kamera mit einem Standardobjektiv hat das Viertel eines Mittelklasse, eines Wahnsinn. Unteren Mittelklasse ausgekostet. Das können wir uns heute nicht vorstellen. Fotografie ist so günstig wie noch nie und sie ist auch von den Verbrauchsmitteln her ja, es kostet ja praktisch nichts mehr, wenn man den Wertverlust mal wegnimmt und die begrenzte Lebensdauer. Aber diese ganzen Vorteile machen halt auch Unverbindlichkeit. Das ist es. Also,
das heißt, ich kann mir für 100 Euro eine alte analoge Kamera kaufen und da meinen Spaß mit haben und bin dann zufrieden. Bin ich da jetzt nicht irgendwie geschädigt.
Ja, also ich vermute mal, für weniger, aber auch für viel mehr, je nachdem. Also da ist die Spielwiese schon endlich groß. Aber es ist so, Sie haben Geräte, also heutige Digitalkameras oder generell alles, was Sie heute kaufen. Smartphones, Player, Autos, genauso. Keines unserer Autos, ich fahre einen alten Mini Cooper, keines der Autos, das Sie heute kaufen, wird jemals ein Oldtimer werden. Nie. Es geht nicht. In 10 Jahren gibt es kein Update mehr und dann haben Sie Sondermüll. Und das ist mit allen Produkten, die wir heutzutage haben, eigentlich so. Auch mit Kaffeemaschinen oder so. Und wenn wir uns jetzt die Kameras anschauen, sie haben kein Problem, eine Kamera aus den 60er, 70er oder 80er Jahren zu kaufen, die funktioniert. Und die funktioniert so wie damals vor 50 Jahren. Und die Objektive funktionieren so wie damals vor 50 Jahren. Und das wird mit den heutigen Geräten nicht der Fall sein.
Und die Fotos werden auch so?
Die Fotos werden auch so wie damals, weil wir es tatsächlich geschafft haben, der Film wird weiter produziert. Es existiert ein Nischenmarkt, aber der Nischenmarkt ist vital und profitabel. Und Sie können analog fotografieren, weil Sie der Fotografiervorgang selber fasziniert. Also dieses Werkzeug, dieses mechanische Wunderwerk in die Hand zu nehmen und bedienen zu dürfen.
Ja, genau, diese Kurbel einmal kurz den Film einlegen.
Traumhaft.
Abdrücken,
und Spannhebel bedienen und Kugellager spüren. Also sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Oder Sie sagen, Sie möchten halt einfach dieses ursprüngliche, nicht nachbearbeitete, analoge Bild haben. Wenn Sie ein Fotolabor haben, das Ihnen beim Scannen da nicht auch wieder den Scharfzeichner mit all seinen Exzessen drüber laufen lässt. Aber es ist soweit ich weiß, kriegen Sie heute jedes Album auch wieder auf Vinyl. Es muss nicht auf MP3 sein. Ja. Und das ist so diese Analogie und diese Schönheit mit einem alten, also zu fotografieren und dabei auch zu spüren, dass man eigentlich ein Stück Geschichte in der Hand hat und damit lebt und etwas erlebt. Das ist, glaube ich, die Faszination.
Ja, was mir daran besonders Spaß macht, ist, dass ich merke, auf meinem Smartphone sind gerade tatsächlich über 8000 Fotos drauf. Und da ist so viel Schrott dabei, wenn ich ehrlich bin. Also nehme ich meine analoge Kamera in die Hand, fahre jetzt in irgendeine Stadt, mache einen Städtetrip und da werden ganz, ganz andere Fotos rauskommen als mit meinem Smartphone. Das finde ich das Besondere daran.
Erst einmal, Sie können dann auch nicht kontrollieren, was Sie fotografiert haben. Das heißt, Sie müssen sich vorher schon Gedanken machen, wo Sie stehen, wohin Sie gucken, auf was Sie scharf stellen. Man achtet dann auch auf sowas wie eine Schärfeebene, um jetzt wieder auf die Technik vom Anfang zurückzukommen. Also ein Objektiv mit wenig Schärfentiefe erlaubt Ihnen, besser scharf zu stellen. Sie achten mehr darauf und auf einmal fangen Sie auch an, damit zu spielen. Und auf einmal wird dieser Aspekt für Sie kreativ wertvoll.
Vorne scharf, hinten unscharf.
Genau, exakt. Genau. Oder Sie überlegen sich auch, wenn ich ein Porträt mache, linkes Auge, rechtes Auge oder lasse ich den Hintergrund komplett verschwimmen oder lasse ich ihn ein bisschen diffus oder mache ich eine Überblickssache. Sie überlegen sich auch, gehe ich einen Meter weiter rauf, einen Meter weiter runter und man muss es sich vorher überlegen, weil Sie können danach nicht kontrollieren. Also es erzieht zur Selbstdisziplin und dieses weniger ist mehr auf einem anderen Wahrnehmungsniveau, das kann was sehr Bereicherndes sein.
Sie hören SWR 2 Tandem. Heute bei mir zu Gast Anders Uschold und wir sprechen heute über die Fotografie. Früher, da kamen ja Kameras und Filme aus Japan, zum Beispiel Nikon, Canon, Fuji, Minolta und so weiter. Und heute, wie sieht's heute aus? Ist Japan immer noch der Kameramarkt, Herr Uschold?
Ja, ich glaube, das kann man so ohne weiteres übernehmen.
Hat sich nichts geändert?
Naja, es hat sich insofern natürlich ein bisschen was geändert, als dass so ganz klassische Anbieter, nehmen wir mal Minolta, ich meine, das ist einer der Weltmarktführer gewesen. Die haben in den 70er Jahren, ja, die haben den Weltmarkt gerockt. Pentax war auch in den 60er und 70er Jahren ganz weit vorne. Minolta gibt es nicht mehr.
Ich habe tatsächlich eine analoge Minolta.
Ach so, Sie haben eine?
Mhm, ja.
Ach, super, super. Also da haben Sie auf alle Fälle schon, also da haben Sie keinen Fehler gemacht. Also man muss auch sagen, bei Minolta können Sie auf dem Gebrauchtmarkt Objektive kaufen, Spitzenobjektive zu einem sehr moderaten Preis, weil die nicht diesen Nimbus der Sammlermarke haben, aber qualitativ Oberklasse.
Mhm.
Aber zurück zu der Frage. Wir haben natürlich jetzt heute Firmen wie Sony und Panasonic. Eine lange Zeit hat Samsung ganz schön mitgemischt, die haben sich dann wieder zurückgezogen. Also wir haben diese großen Elektronikkonzerne, die mit viel Know-how reingegangen sind und die letztendlich auch zeigen, dass Kompetenz in der digitalen Fotografie dort anzusiedeln ist. Da hat sich der Markt jetzt schon geändert, aber Japan ist in meinen Augen das nach wie vor das Schlüsselland für Kameratechnologie.
Und deshalb kamen Sie ja auch in Berührung mit Japan. Wie oft waren Sie da?
Oh, ja, so im Schnitt 1-2 Mal im Jahr. Seit der Jahrtausendwende, ja.
Was gefällt Ihnen an diesem Land?
Also erstmal ist es natürlich sehr exotisch. Dann ist es diese Mischung aus Tradition und Moderne. Ich meine, das kriegt man hier ganz viel mit. Was mir an den Japanern sehr gut gefällt, ich kann mit Japanern hervorragend zusammenarbeiten, mit Chinesen und Amerikanern nicht. Wenn Sie mit Amerikanern ein Meeting haben, dann ist alles wunderbar, alles perfekt. Also Sie sind die besten Freunde. Sie gehen raus und denken sich super. Und dann hören Sie von denen nichts mehr. Als wenn es nie stattgefunden hätte. Die Chinesen sind oft so, dass sie, also gerade die jüngeren Generationen, die sind sehr interessiert, aber auch schon sehr aggressiv, offensiv und die ziehen alles aus ihnen raus, was sie können. Also ich bin noch nie auf die Ebene gekommen, mit Chinesen vertrauensvoll zu arbeiten. Da ist uns beiden, glaube ich, vorher die Luft ausgegangen. Und bei Japanern ist es so, die sind distanziert, sind ruhig. Die ziehen natürlich auch ihre Vorteile aus ihnen, also das ist kein Volk von Altruisten. Aber wenn sie dort sich die Vertrauensebene erarbeitet haben, also wenn sie das zweite, dritte Mal mit denen abends beim Sake trinken gefeiert haben, die Witze gepoltert sind und so weiter, die Leute lachen, sie Fragen stellen können und Antworten kriegen zu Dingen, die hochvertraulich sind und am nächsten Tag aber auch wieder alles auf Null zurückgesetzt ist. Wenn Sie sich das mal erarbeitet haben, dann haben Sie unglaublich zuverlässige Geschäftspartner. Und das finde ich einfach toll.
Das sind ja wahnsinnige Arbeitstiere in Japan.
Ja und nein. Es ist ganz üblich zum Beispiel, dass Sie in Japan mal 10, 15 Minuten am Fotokopierer stehen. Wenn Sie ein Meeting haben und ein Japaner schläft ein, also in Deutschland, es ist ein Fauxpas, geht ja gar nicht. In Japan über die sagt man dann, ui, schau mal, der arbeitet so hart an seine Grenzen, dass er hier sogar einschlafen muss. Und dann gönnt man ihm das. Oder wenn Sie in Ihrem Arbeitsplatz sind und Sie sind müde, dann legen Sie sich halt einfach mal eine Viertelstunde lang hin, also einen Kopf auf die neben die Tastatur, schlafen und danach machen Sie wieder weiter. Die arbeiten von der Bruttozeit sehr viel mehr als wir, was auch damit zusammenhängt, dass die halt gerade in den großen Zentren wahnsinnige Fahrtwege haben. Ich glaube, in Tokio fahren sie im Schnitt 1,5 Stunden einfach bis 2 Stunden, bis sie am Arbeitsplatz sind. Aber die machen nicht den Fehler, in meinen Augen, den wir hier machen. Die packen nicht jede Lücke so voll, dass sie immer an der Grenze der roten Drehzahl fahren.
Ich versuche gerade irgendeine Verbindung herzustellen zu Ihrem neuen Job. Sie versuchen jetzt gerade eine Prüfung als Heilpraktiker zu bestehen, bald im Oktober. Hat das Land Japan was damit zu tun?
Also damit jetzt nicht. Ob das mein neuer Job ist, ist total offen. Es ist so, meine Frau ist seit Jahren begeisterte und auch sehr geschätzte in ihrem Umfeld. Die macht Geistheilung. Und das macht sie so toll. Also ich bin Naturwissenschaftler. Fragen Sie mich nicht, was sie tut und warum es funktioniert. Ich sehe nur, was sie mit den Leuten macht, die zu ihr kommen. Und nachdem das Ergebnis zählt, auch wenn man es, was dahinter steckt, nicht unbedingt verstehen muss oder in meinem Fall verstehen kann, finde ich das super. Und ich rede seit Jahren an sie hin, dass sie doch die Heilpraktikerprüfung machen soll. Und sie sagt immer, ja, du lernst zu viel und du schaffst es und so weiter. Und ich sage, ach, das schaffe ich doch gar nicht und das ist doch viel zu schwer und so und alles. Und dann haben wir vor 2,5 Jahren festgestellt, dass es in München eine Schule gibt, die einen Ganztageskurs anbietet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, machen wir es doch einfach zu zweit. Einer wird es schon bestehen.
Und dann quasi genauso kollektiv wie die Japaner arbeiten.
Ja, und ich habe tatsächlich die Möglichkeit, mit meiner Frau auch mal gemeinsam wieder die Schulbank zu drücken. Und ich finde das großartig.
Okay. Aber Sie bleiben noch Ihren Objektiven treu, oder?
Ich sehe keinen Grund, da wegzugehen. Also wenn ich vor meinem Schrank stehe und da sind diese ganzen Sammlungen drin, ich fotografiere gar nicht unbedingt damit, sondern ich nehme sie dann auch manchmal raus und dann schaue ich mir das an, diese Ingenieursleistung und auch diese Ästhetik und wie man sie bedienen kann und so. Ich packe auch manchmal Objektive nur auf Kameras drauf, um nur durchzugucken und mir das Spiegeln, das bunte Spiegeln der Vergütung im Licht anzuschauen und so weiter und alles und dann nehme ich mir vor, jetzt mache ich wieder Aufnahmen damit und stelle ich sie wieder in den Schrank zurück, mache die Aufnahmen dann doch nicht, aber bin trotzdem froh, dass ich sie habe.
Anders Uschold, einer der führenden Experten für Digitalfotografie, war heute bei mir zu Gast bei SWR 2 Tandem. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen vielmals.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Musikauswahl kommt von Tristan Reiling und Moritz Chilius und die Technik von Simon Geiger. Ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.